alle Menschen haben Unterstützung und Hilfe verdient. Natürlich nicht nur, wenn es um Hormone geht, aber vor allem da, weil Hormone fast alles steuern. Wenn wir keine Unterstützung bekommen, sind wir dem ausgeliefert. Aber das muss aufhören. Also das ist der große Appell. Schluss damit.
Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Lipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Kneble.
Glücklich sein ist kein Zufall, es ist Hormonsache. Ob wir vor Freude strahlen, uns energiegeladen fühlen oder eben traurig durchs Leben gehen, unsere Hormone haben dabei mehr mitzureden, als wir alle denken. Ich spreche heute mit einer Hormonwissenschaftler darüber, welche Hormone unser Glück steuern und warum dein persönlicher Happiness Boost vielleicht näher ist, als du denkst. Ganz herzlich willkommen hier im Bunte Lipgloss Podcast, liebe Katharina Maria Burkhardt. Schön, dass du da bist.
Hallo Jenny, ich freue mich.
Hallo nach Graz, du bist auf der Alm, hast du gesagt.
Ja, ich bin auf der Alm. Nordöstlich von Graz wohne ich tatsächlich auf 1000 Meter mit ein paar Ochsen, die ich nicht pflegen muss, Gott sei Dank, aber die da auf der Wiese herumstreunen und das ist sehr entspannend hier.
Man sagt ja auch, dass Surrounding und gerade Natur, Tiere, Berge, das hat schon auch viel für das persönliche Glück. Ist das so?
Auf jeden Fall. Also für mich ist das ein absolutes Muss. Ich bin ja das halbe Jahr auf der ganzen Welt unterwegs, halte Vorträge, mache Seminare, bin am Forschen. Und deswegen ist für mich dieser Rückzug in die Natur unglaublich wichtig. Und es ist so einfach, weißt du, wenn man immer mit der Birne arbeitet, ist es super gut, zwischendurch mal Tiere zu streicheln oder einfach durch den Wald zu wandern. Das ist eine tolle Sache.
Bäume umarmen. Genau. Wir wollen heute über das wichtige Thema sprechen, Katharina. Hormone, das ist ja wirklich ein ganz großes Thema. Wir könnten wahrscheinlich 10 Podcasts dazu machen und hätten immer noch nicht über alles gesprochen. Vielleicht fangen wir mal ganz bei den Basics an. Was genau sind eigentlich Hormone und welche Rolle spielen sie für unser emotionales Wohlbefinden? Man sagt immer so schnell, ja, es sind die Hormone oder irgendwas stimmt nicht mit den Hormonen. Ja, vielleicht fangen wir da mal an.
Ja, also grundsätzlich ist es relativ einfach. Hormone sind Botenstoffe, ja, die von Drüsen oder Geweben ausgeschüttet werden und dann durch die Blutbahn wandern und an einer Zielzelle ankommen, um dort dann eine Wirkung auszulösen. Und Hormone gibt es, glaube ich, weit über 1000. Kennen tun wir so 500 bis 600, wissen aber bei allen auch noch nicht genau, was die können und wie die wirken und was die machen. Und ich bin ja von meinem ursprünglichen Ausbildung her, ich habe ja in Mainz studiert, ja, Philosophie, Psychologie und Soziologie und habe dann den Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht. Das ist eigentlich das, womit es losging. Und ich finde diese Vernetzung Psyche und Hormone wirklich enorm wichtig, weil wir wissen, Hormone steuern unser psychisches Wohlbefinden.
Super spannend.
Wir denken immer alle an Serotonin und Dopamin und so weiter. Aber das Gelbkörperhormon ist für mich das entscheidendste Hormon fürs psychische Wohlbefinden.
Wenn wir mal so bei dem Körperlichen bleiben, haben eigentlich auch schon Kinder Hormone oder ist das etwas, was heranreift, was dann irgendwann kommt in der Pubertät, sag ich mal. Also wann fängt das an mit den Hormonen? Mein Sohn, der Ältere, ist jetzt 4 Jahre alt und manchmal denke ich so, jetzt schießen die Hormone, ja, bei diesen ganzen Wutanfällen, die die kriegen und wenn die auf einmal so aufdrehen, ja, da sagt man so manchmal salopp, ah ja, das Testosteron kommt. Ist das so?
Ja. Also tatsächlich spielen Hormone schon vorgeburtlich eine Rolle im Mutterleib, ja, weil ein Embryo oder ein Fetus muss genauso mit Hormonen versorgt werden, weil die essentiell sind. Wir denken bei Hormonen leider immer noch ein bisschen falsch. Wir denken meistens ans PMS der Frau, ja, wo die armen Männer dann darunter leiden. Oder beim Wechsel, was jetzt sehr vogue ist, Gott sei Dank wird endlich darüber gesprochen. Ich finde das ganz, ganz wichtig und toll.
Absolut.
Aber Hormone spielen auch bei Kindern eine ganz, ganz große Rolle. Es gibt zum Thema ADHS tatsächlich auch ein paar Studien aus den USA, wo man festgestellt hat, dass diese Kinder bereits an Progesteronmangel leiden. also dass man diese Werte gar nicht finden konnte. Aber um zu leben, brauchen wir alle Hormone. Was in der Pubertät oder in der Vorpubertät passiert, da explodieren diese Hormone. Ja, damit es zur Geschlechtsreifung kommt, Haarwuchs, Bartwuchs, Ausbildung von Brüsten und so weiter und so fort. Aber auch davor brauchen Kinder bereits für ihr Wohlbefinden Hormone. Und natürlich reden wir dann jetzt nicht unbedingt von den Geschlechtsprägenden wie Testosteron und Estradiol. Es gibt ja noch viel, viel andere, die da ganz, ganz wichtig sind.
Mhm. Super spannend, weil du auch gerade sagtest, vielleicht fehlt da dann auch ein gewisses Hormon. Wie oft sollte man denn als Erwachsener beim Arzt einen Hormontest machen? Und sollte man den vielleicht auch schon bei Kindern machen? Also ich sag mal, wir als Frauen würden den wahrscheinlich machen beim Frauenarzt. Ja, wo würden Männer den machen? Auch dann als Pendant beim Urologen? Und macht man das bei Kindern auch? Oder nur, wenn man das Gefühl hat, weil du gerade sagtest, in Bezug auf ADHS, wenn man denkt, da stimmt irgendwas nicht?
Ja, also Kindern würde ich keinen Hormontest unterziehen. Das macht nicht wirklich Sinn. Bei schwerwiegenden Erkrankungen kann man das in Betracht ziehen. Bei Kindern, wenn die Auffälligkeiten zeigen, würde ich eher an die Mikronährstoffe denken. Das sind die Kofaktoren für die Hormonsynthese. Ganz, ganz wichtig. Da würde ich eher einen Vitamin D3, Magnesium, B6, Zink, ja, an sowas denken und das mal checken, so man einem Kind eine Blutabnahme schon zumuten kann. Das muss man da auch immer mit berücksichtigen. Und ansonsten für Erwachsene, ich würde sagen ab 18, 20, auch bitte nur, wenn Beschwerden vorliegen, Zyklusunregelmäßigkeiten, PMS und so weiter, gerne. Für Frauen im Wechsel macht es dann wirklich Sinn, zur Gynäkologin zu gehen und einen Test im Blut, im Serum anzufordern und dort die Hormone zu checken, auch die Vorstufenhormone und die Transportproteine, das ist ganz wichtig. Für jüngere Frauen, ja, und Frauen in der Prämenopause machen eher Speicheltests Sinn, weil wir dort die freien und aktiven Hormone sehen und das eher mit den Beschwerden und der Symptomatik dann korreliert. Im Blut ist da oft wenig zu finden. Da sollte man eher auch wieder die Mikronährstoffe, sprich die Kofaktoren anschauen.
Auch spannend. Ich finde nämlich auch, wie du gesagt hast, das Thema Frauengesundheit ist ja etwas, was lange unterm Radar geflogen ist. Jetzt kommt da Gott sei Dank ein bisschen Bewegung ins Spiel, aber ich glaube, es liegt auch viel eben an wenig Aufklärung in den letzten Jahren. Und ich würde jetzt mal behaupten, allein, dass es einen Speicheltest gibt und einen Bluttest und man unterschiedliche Dinge findet, ist schon für viele Frauen erstmal auch ein Aha-Effekt, weil man das so gar nicht erzählt bekommt, ja, wenn man nicht selber nachforscht und sich informiert. Die meisten von uns machen sich ja erst Gedanken um ihre Hormone, wie es so oft ist im Leben, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist oder wenn man merkt in dem Zuge, irgendwas stimmt nicht mit mir. Was sind Anzeichen, dass Männer oder Frauen merken, irgendwas ist in meinem Körper nicht richtig?
Also ich würde da jetzt unterscheiden zwischen körperlichen Symptomen, ja, und psychisch-emotionalen Symptomen. Mhm. Die Frauen merken es körperlich natürlich immer anhand ihres Zykluses. Ja, wenn dort Unregelmäßigkeiten auftreten oder starke Beschwerden, eben das prämenstruelle Syndrom oder auch eben zusätzlich die starken psychischen Beschwerden vor Eintritt der Blutung, da muss ich spätestens da an die Hormone denken. Und wenn wir dann so in die Prä- und Perimenopause gehen bei den Frauen und bei den Männern ist das übrigens ein ganz toller Begriff. Ich weiß nicht, ob dir der geläufig ist, das heißt PADAM, partielles Androgendefizit des alternden Mannes. Also da finde ich, sind wir Frauen mit Klimakterium und Wechseljahre sehr gut weggekommen. Das gefällt mir doch besser. Und die Männer sollten darauf achten, das kann schon mit 40 beginnen. Leichte Schlafstörungen, leichte depressive Verstimmungen, Antriebslosigkeit, Leistungseinbußen, Gedächtnisprobleme, Konzentrationsprobleme und so weiter. Bei den Männern hat es hauptsächlich mit dem Absinken des Testosteronspiegels zu tun. Ja, und bei den Frauen geht es eigentlich mit dem Progesteron los. Und das ist mir so, so wichtig, weil wir denken immer nur, ja gut, solange ich keine Hitzewallungen habe und solange ich nicht auslaufe, bin ich nicht im Wechsel. Der Wechsel beginnt wesentlich früher. Und zwar mit dem Absinken des Progesteronspiegels. Und da kommen die ersten psychischen Symptome. Ja, depressive Verstimmungen, Reizbarkeit, Weinerlichkeit. Das, was wir früher vom PMS kannten, tritt dann durchgehend auf. Wir sind angerührter, dünnhäutiger, die Schlafprobleme kommen, die Gelenkbeschwerden und. Und bitte da schon achtsam sein und nicht warten, sondern rechtzeitig intervenieren. Und eine erste wichtige Intervention ist es wirklich, ein Check-up zu machen und zu schauen, wo stehe ich denn mit den Mikronährstoffen? Wie schaut's da aus? Weil das brauche ich für die Synthese von Hormonen. Mhm. Das ist absolut essentiell.
Sehr spannend. Nur ist es ja auch so, vielleicht können wir auch nochmal darauf eingehen, Katharina, was können Frauen in dieser Zeit, wenn man das merkt, für sich tun? Eine Zeit lang wurde uns ja auch gesagt, um Gottes Willen, ja, da kann man keine Hormone einnehmen. Hormone, das ist ja krebserregend. Ja, da muss die Frau so irgendwie durch, hieß es ja immer. Da musst du halt jetzt mal durch die paar Jahre. Dann ist wieder besser.
Ja. Also das ist ja lang überholt. Da bin ich sehr dankbar, dass sich da Gott sei Dank ganz, ganz viel getan hat. Jetzt muss es noch nach außen getragen werden und in die Köpfe rein. Es ist auch ganz wichtig, dass wir zwischen der klassischen Hormonersatztherapie, wie es sie früher noch gab, unterscheiden und der bioidenten, beziehungsweise wir nennen sie mittlerweile humanidenten Hormontherapie. Das darf man also absolut nicht vergleichen. Wichtig ist immer, eine Risiko-Nutzen-Analyse zu machen. Das heißt, es ist wichtig, dass ein Arzt oder eine Ärztin da gut drüber schaut und das alles beurteilt aufgrund einer Anamnese. Mhm. Dann das bitte auch testet, schaut, was ist wirklich im Mangel, passt das mit der Klinik zusammen und dann wird dementsprechend ergänzt. Und wenn wir in den richtigen Dosierungen, die ja auch durch die Leitlinien vorgegeben werden, und humanident und am besten fast alles transdermal geben, bis auf das Progesteron. Wenn wir schlecht schlafen, ist es gut, wenn wir es abends oral nehmen, weil dann schlummert man nämlich meistens wie ein Baby. Mhm. Und wenn wir all diese Vorgaben beachten, ja, dann ist das Risiko minimal, hier irgendetwas aufzufassen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig, dass das noch mehr diskutiert und nach außen getragen wird, dass diese Ängste endlich weichen. Weil ich glaube, das führt dann zu Leid, das nicht sein muss. Ja, weil Absolut. Die Frauen Angst vor etwas haben, ja, und dann jahrelang null Lebensqualität. Also wir hatten im Netzwerk eine Patientin, das musst du dir vorstellen, da ist es unten bei der Matratze rausgetropft. So hat die geschwitzt in der Nacht. Nein. Kannst du dir vorstellen, sie hat sich 10-mal umgezogen und hat gedacht, sie muss da durch über Jahre. Das, glaube ich, müssen wir nicht diskutieren, dass so etwas behandelt werden darf bzw. muss, weil die Side-Effects, die sie davon hat, wirklich enorm sind. Ja.
Mhm. Ja, und ich finde auch spannend, dass immer mehr in den Fokus rückt, dass es eben nicht nur so eine kleine Hitzewallung ist, ne, wie es immer heißt, na ja, die hat die Hitze, das geht schon alles wieder, ne, dass das ja wirklich extrem auch ist und es eben nichts ist, wo wir Frauen einfach mal so durch müssen. Ich bin bei dir, da gibt's Gott sei Dank eine schöne Bewegung dahin, dass das Thema Frauengesundheit mehr in den Fokus rückt. Wir reden gleich weiter. Vorher möchte ich mit euch aber über euren nächsten Traumurlaub sprechen. Wann fühlt ihr euch im Urlaub so richtig angekommen? Bei mir ist es ganz klar, wenn ich nicht mehr weiß, welcher Wochentag ist, wenn Uhrzeiten egal sind und ich mich einfach treiben lassen kann. Und ich sag's euch, so schnell wie auf unserer Kreuzfahrt mit der MSC Seaside habe ich das selten erlebt. Das Schöne bei MSC Cruises, ihr findet hier genau das, was ihr im Urlaub braucht. Die Kids sind glücklich im Lego Kids Club oder im Wasserpark. Die Adrenalin-Junkies hängen an der Zipline hoch über dem Schiff oder kühlen sich ab in einer der Wasserrutschen, die über das Schiff hinausragen. Und wer sich einfach mal verwöhnen lassen will, so wie ich das gemacht habe, ist im MSC Aurea Spa genau richtig. Balinesische Massagen, eine Kältekammer mit minus 10 Grad, Saunen, Dampfbäder, Whirlpools. Obendrauf kommt dieses internationale Flair, das ihr sofort spüren werdet, wenn ihr an Bord geht. Wir waren auf unserer Reise zum Beispiel in 4 verschiedenen Ländern, Spanien, Tunesien, Italien und Frankreich und das alles innerhalb von nur einer Woche. Und kulinarisch? Gigantisch, kann ich nur sagen. Von Teppanyaki Grill bis Taco Bar. Die besten Steaks bekommt ihr im legendären Butcher's Cut und die beste Eiscreme mit Meerblick übrigens auf Deck 7. Ihr wollt das auch erleben? Alle Angebote für die MSC Seaside oder das Schwesterschiff MSC Sea View findet ihr in den Podcast-Shownotes. Und wer weiß, vielleicht geht er ja auch schon bald an Bord und verbringt einen traumhaften Urlaub auf hoher See. Und jetzt geht's hier weiter mit meinem Gast. Was ich spannend finde, Katharina, nochmal, du hast es bei den Männern eben angesprochen. Ich will es nur nochmal verdeutlichen. Man hat ja jetzt auch schon öfter gelesen, es gibt neue Studien, Männer haben auch ihre Tage. So war da immer die Überschrift. Ja, vielleicht kannst du das nochmal erklären, was ist da dran und was ist das bei den Männern?
Also Männer haben ihre Tage, wenn man es jetzt nicht auf die Regelblutung überträgt, haben die selbstverständlich ihre Tage. Ja, so wie alle Menschen auf dieser Welt. Ich glaube, dass es tatsächlich dann startet, wenn der Testosteronspiegel zu sinken beginnt. Mhm. Wichtig ist grundsätzlich, vielleicht ist es auch interessant für die Zuhörerinnen, Hormone sind pulsatil. Das heißt, die haben ein sogenanntes Ausschüttungsmuster. Ja, die Drüse schüttet nicht einmal am Tag das Hormon aus und damit komme ich dann klar, sondern das macht sie so im Viertelstunden-, Halbstundentakt. Und wenn man das im Speichel sich anschaut, sieht man das wunderbar, weil das ist so ein Zickzackmuster, ja, wo das mal ganz hoch und niedrig und so weiter ist. Und wenn jetzt die Drüse langsam weniger produziert, ja, das passiert einfach im Alter, wird weniger ausgeschüttet. Und dann haben die Männer eben ihre Tage. Es gibt tatsächlich auch Untersuchungen, wo man davon ausgeht, dass Männer sich an ihre Frauen anpassen. Und das angeblich, aber bitte, das ist jetzt nicht wissenschaftlich untermauert, ja, das sind nur Beobachtungen, dass Männer sich ein bisschen an den Zyklus der Frau anpassen und dass die Testosteronproduktion auch gedrosselt wird, wenn bei den Frauen das Progesteron sinkt und dass die Testosteronproduktion um den Eisprung herum, also kurz davor, wo das Estradiol seinen höchsten Punkt hat, dass dort auch die Männer mehr Testosteron produzieren.
Das ist ja spannend.
Aber wie gesagt, das sind nur Beobachtungen und Ideen. Aber ich finde es schon interessant, weil ich kann mich erinnern, früher, als wir in WGs wohnten, Jenny, kannst du dich erinnern?
Ja, lange ist her.
Dass wir Frauen dann dazu neigten, doch alle gemeinsam die Menstruationsblutung zu haben. Also zumindest war das bei uns immer so. Und irgendwie könnte das so in der Richtung was sein.
Das stimmt ja. Schon. Das ist echt spannend. Ich werde es mal beobachten. Wir sind ja beide Mitte 40. Mal schauen, wie es weitergeht. Ist es denn dann auch im Umkehrschluss, Katharina, das Phänomen der Wechseljahre dann auch beim Mann? Also tritt das auch in dieser Zeit dann auf?
Ja.
Oder haben Männer das dann auch immer irgendwie?
Nee, also es ist tatsächlich so, dass einfach ab 35, 40, mittlerweile ist das leider schon so früh, so wie die Mädchen ja auch schon jetzt viel früher ihre erste Menstruationsblutung haben. Das heißt, ab 35, 40 beginnen die Drüsen sich zu verlangsamen. Ja, und man geht davon aus, dass der Testosteronspiegel ab 40 jedes Jahr um 1% circa sinkt. Und damit hat das etwas zu tun. Übrigens, alle Hormone sinken im Verlauf des Lebens. Das DHEA, ja, eins der großen Hormone, aus denen viele andere gebildet werden, das sinkt bereits ab dem 25., 30. Lebensjahr. Also da muss man sich klar sein, dass dann natürlich alles mögliche andere dann davon betroffen ist. Also es ist, die Drüsen werden langsamer, stellen ja dann irgendwann ihre Tätigkeit ganz ein. Ja, das nennen wir dann Postmenopause, sozusagen ein Jahr nach der letzten Menstruationsblutung. Dort machen die Drüsen dann eigentlich fast gar nichts mehr. Aber es gibt noch andere Gewebe im Körper und auch die Nebenniere, die Hormone produzieren kann. Deswegen sind wir nicht ganz verloren, aber es ist schon toll. Und da möchte ich auch die USA einmal als Vorbild nennen, ja, die einfach in der Prävention schon viel, viel weiter sind. Und wir müssen ein bisschen umdenken, weil gerade was Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die Osteoporose und die Demenz betrifft, haben wir großartige Chancen, rechtzeitig in diesem Window of Opportunity, das hast du sicher schon gehört, ja, das ist 10 Jahre nach der letzten Regelblutung. Idealerweise starten wir am Anfang dieses Window of Opportunity mit der Prävention, so in der Anamnese diese Erkrankungen auftreten oder auftauchen in der Familie, dass wir die Frauen rechtzeitig vorher gut unterstützen, damit es gar nicht so weit kommt. Ja, und das ist der neue Trend und diesen Trend liebe ich, ja, weil der macht richtig Sinn.
Das ist doch auch schön, dass es mal Entwicklungen gibt, die auch richtig Sinn machen. Ich sag mal, wir beschäftigen uns ja leider auch mit vielen Dingen, wo man immer sagt, um Gottes Willen, wer hat sich das ausgedacht? Aber es ist ja auch schön, wir können ja auch mal Positivbeispiele bringen. Ich finde das sehr schön, Katharina. Was ich noch spannend finde, wir kommen auch gleich nochmal genau im Detail auf das Thema Glück, ja, das ist ja auch etwas, mit dem du dich eben beschäftigst, was du eingangs gesagt hast, Glück und Hormone, wie das eben zusammenhängt. Ein bisschen in die Richtung geht's auch, weil wir eben von den Wechseljahren oder den Tagen in Anführungszeichen der Männer gesprochen haben. Oft kriegen ja die Männer das Klischee dann um die Ohren geworfen, wie bei uns eben, ach Mensch, die hat ja wieder, die ist zickig, die hat's mit den Hormonen. Ist es bei den Männern die sogenannte Midlife-Crisis, ne? Da muss auf einmal der Sportwagen her oder auf einmal fangen sie an, Sport zu machen. Was passiert da im Kopf, im Körper?
Also das ist wirklich das Pendant und ich sage immer, jetzt bitte auch ganz salopp, die Männer gehen teilweise besser damit um, ja, weil sich einen Sportwagen zu kaufen, Sport zu machen, sich eine jüngere Frau zu nehmen und so weiter, sind ja ganz clevere Strategien, um den Testosteronspiegel wieder anzuheben, ja, oder das zu boosten, weil Sport tatsächlich die Testosteronproduktion anregt und natürlich auch eine gut gelebte Sexualität tut das. Mhm. Insofern ist es gar nicht so unclever, dass das natürlich dann für uns Frauen manchmal nicht so lustig ist, ist die andere Seite. Aber warum die Männer das machen, und ich bin davon überzeugt, ist, weil der Testosteronspiegel sinkt, weil der DHEA-Spiegel sinkt. Ja, weil die Hormone einfach abnehmen.
Spannend auf jeden Fall. Katharina, Hormone und Glück, hast du gesagt, das hängt beides ganz nah miteinander zusammen. Dopamin ist ja bekannt als das Glückshormon. Dein Buch heißt, eins deiner Bücher, Glück ist Hormonsache. Was ist da noch mit dem Spiel? Das klingt ja so ein bisschen, als wäre es nicht nur das eine Hormon. Es wäre wahrscheinlich zu einfach.
So ist es. Tatsächlich ist es so. Es geht um das Hormonorchester. Ja, so nennen wir das mittlerweile. Da gibt es einen Dirigenten, das ist der Hypothalamus oder die Hypophyse, das ist eine übergeordnete Drüse im Gehirn, die das alles steuert, ja, die dirigiert. Und dann gibt es die untergeordneten Drüsen und die dazugehörigen Hormone. Und die sollten alle harmonisch miteinander klingen. Weil wenn eins schief oder falsch spielt, gerät eigentlich das ganze Stück durcheinander. Und das ist die hohe Kunst, nicht zu sagen, so, jetzt drehe ich da an einer Schraube und dann wird das schon funktionieren. Sondern es geht darum, das Ganze sozusagen ins Auge zu fassen. Und wenn du dir die Namen anschaust, ja, Progesteron ist das Chiller-Hormon oder das Valium-Hormon. Und das Estradiol nennen wir den Glücksbuddha. Und das ist, finde ich, so wichtig. Es geht um das Zusammenspiel aller Hormone. Und wichtig ist auch, dass wir nicht nur die Sexualhormone, also die geschlechtsprägenden Hormone ins Auge fassen, sondern vor allem die Nebennierenrinde. Weil viele Menschen haben Stress heutzutage, ja, und ganz, ganz viele Menschen leiden an einem DHEA- oder Cortisolmangel. Es wird ja landläufig immer darüber gesprochen, man muss Cortisol senken, senken, senken.
Ja.
Aber ganz viele Menschen haben schon erschöpfte Cortisolspiegel, weil die sind schon einen Schritt dahinter, weißt du? Also quasi vor der Erschöpfung und vor dem Burnout sind die Cortisolspiegel hoch. Ja, wenn man noch gut funktioniert, aber dann sackt das ab und dann geht man eigentlich in einen Mangel rein. Und das ist ganz wichtig. Wenn man nämlich schon erschöpft ist, ist es auch wichtig, welche Adaptogene führe ich zu, nämlich nicht die, die den Cortisolspiegel dann noch weiter runterholen, sondern dann brauche ich eher stimulierende, sanft aufbauende Adaptogene. Und deswegen ist es schon
ja
ein bisschen komplexer.
Ich merke das schon. Gut, dass es
so
Wissenschaftlerinnen gibt wie dich, Katharina, kann ich an der Stelle nur sagen. Aber weißt du, was dazu ganz gut passt, weil du das gerade gesagt hast? Ich habe nämlich auf Social Media gefunden, da gibt es gerade einen Trend, der total durch die Decke geht. Cortisol Detox heißt dieser Hype. Hast du vielleicht, habt ihr vielleicht schon mal gehört? Also eine Cortisolentgiftung. Was sagst du dazu?
Also ich bewege mich nicht auf Social Media. Deswegen kriege ich dann viel auch gar nicht mit. Ich glaube, dass es wichtig ist, mal ein Cortisol-Tagesprofil im Speichel zu machen. Wenn ich das habe, kann ich mir überlegen, ob ich Cortisol detoxe, ich würde das so nicht bezeichnen, ob ich einen Cortisolspiegel senken muss oder Entstressungsmaßnahmen setzen muss oder ob ich vielleicht schon in dem Schritt danach bin, ja, wo das Cortisol schon erschöpft ist. Und das ist wirklich wichtig. Und das ist auch meine Botschaft nach draußen. Bitte, bitte nicht irgendwas machen, weil man was gelesen hat und glaubt, man findet sich darin. Man kann da wirklich was anrichten. Und gerade bei der Nebennierenrinde ist es wichtig, dass wir im Speichel, das ist auch schon wissenschaftlich etablierter Standard, mit der LC-MS-Methode, so heißt die, über den Tag verteilt Cortisol messen und am besten noch ein DHA dazu. Und auf Basis dessen und der Basis dessen, wie ich mich fühle, meiner Symptomatik, kann man dann eine ordentliche Therapie ansetzen. Mhm. Aber ich würde nicht irgendwas detoxen oder irgendwas antreiben oder irgendwas beruhigen, wenn ich gar nicht weiß, wie es ist. Ja. Weil oft ist es so, und das weiß man von der Schilddrüse, gerade bei den Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse verwechseln wir dann oft Unterfunktion mit Überfunktion, weil die manchmal auch gleichzeitig auftreten. Und es ist eine ganz komplexe Geschichte und das gehört wirklich in fachliche Hände.
Absolut. Bitte. Mediziner sagen über diesen Trend übrigens auch, dass er gefährlich ist, wie du es gerade auch gesagt hast, weil er eben völlig verkennt, dass es sich bei Cortisol um ein lebensnotwendiges Hormon handelt, das den Körper ja überhaupt auch erst leistungsfähig macht. Und ich glaube, das wissen viele gar nicht, weil man einfach immer nur hört, Cortisol, Stress, das macht krank, das macht alt, bloß irgendwie runterschrauben, ja, und man hat gar nicht mehr den Hintergrund eigentlich vor Augen.
Du hast vollkommen recht, Cortisol ist ein lebenswichtiges Hormon, es ist für unsere Immun- und Stressabwehr zuständig. Und gerade wenn ich jetzt an all die Leute denke, die schon erschöpfte Cortisolspiegel haben und ich drücke dann noch weiter runter, würde ich das tatsächlich auch als nicht so günstig einstufen, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Katharina, woran merke ich denn, um jetzt wieder zu den Hormonen und dem Glück zu kommen, dass meine Glückshormone aus dem Gleichgewicht geraten sind? Bin ich dann nur noch traurig? Finde alles schlimm? Was passiert da bei mir?
Das kann sehr, sehr vielfältig sein. Das kann von Dünnhäutigkeit, Reizbarkeit bis zu schweren Aggressionen auch führen, zu Hysterie, zu Suizidgedanken. Also in den schlimmsten Fällen sind das wirklich ganz enorme psychische Veränderungen. Es gibt Frauen, die sagen dann auch, wenn sie daraus wieder herauskommen, wer war das denn? Das war ich nicht. Ja, Wahnsinn. Ich habe mich nicht mehr erkannt. Die haben auch gar keine Verbindung mehr zu sich. Und natürlich bitte auch auf Symptome wie Leistungsabfall, Ermüdung, Gedächtnisschwäche, Konzentration und so weiter. Oder auch, wenn man so das Gefühl hat, man hat so eine kurze Reizleitung. Ja, also man ist genervt und angepisst oder es ist schnell alles zu viel. Mhm. Das wären jetzt so die psychischen Symptome. Und natürlich muss man bitte auch an Migräne denken. Ja, und solche Dinge. Also bitte auch körperliche Symptome. Es ist auf so, so vielen Ebenen, wo es dann auch oft heißt, ja, das ist psychosomatisch. Mhm. Und dann bitte immer an die Hormone denken. Weil, ich sag's jetzt ganz plakativ, ohne Hormone läuft erstmal gar nichts. Mhm. Und ich bin der Meinung, dass Hormone fast alles steuern. Und wenn wir dieses kleine Schilddrüsenorganchen da mal hernehmen, ohne dem würde kein Herz schlagen. Und das ist so wichtig zu begreifen, dass wir diese Macht der Hormone verstehen und dass wir sie endlich für uns nutzen. Und ich bin dafür, dass Hormone in die Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie endlich noch mehr Einzug halten. Also nicht nur die Nervenbotenstoffe, sondern eben sowas wie Progesteron, Estradiol, DHA. Das gehört da einfach hin. Weil wir wissen, dass wir das Glück bzw. das Wohlbefinden massiv erhöhen können. Und das Tolle ist, weißt du, wenn wir vor dir sitzt und der kann nicht mehr, ja, der ist total am Boden fix und fertig, dann wirst du zu dem nicht sagen, na komm, jetzt denk halt einmal ein bisschen positiv. Ja, das ist so, wie wenn ich zu einer Frau, die mit einer Hitzewallung zur Tür reinmarschiert, sage ich, na jetzt schwitzen sie halt nicht so. Ja. Ja, das machen wir nicht, sondern wir schauen, was fehlt dieser Person, damit sie überhaupt wieder auf dieses Level kommt, wo sie proaktiv, selbstbestimmt und eigenständig an sich arbeiten kann. Und das ist mein großer Appell, dass wir hier mehr hinschauen. Ja, und das viel mehr berücksichtigen. Man sagt ja immer, fürs Glück ist man selbst verantwortlich. Ja, das ist schon richtig. Nur jemand mit schweren Hormonen und Nervenbotenstoffmängeln ist das an dem Punkt meiner Meinung nach nicht mehr. Dem darf geholfen werden.
Mhm. Es gibt ja viele Menschen, vielleicht auch in deinem Umfeld oder in eurem Umfeld, wo man sagt, Mensch, ich verstehe das gar nicht. Die haben doch alles, die haben einen tollen Job, die haben ein Haus, die haben Geld, die haben eine tolle Familie, aber so richtig glücklich sind sie irgendwie nicht. Ja, das kann natürlich viele Gründe haben. Du kannst, du Katharina, jetzt nicht in jeden Kopf reinschauen, aber ist es oft auch so, dass da auch Hormone für verantwortlich sein können, dass wir unser eigenes Glück gar nicht mehr fühlen können?
Ich bin der Meinung, nachdem ich ja auch Psychotherapeutin bin, dass das sehr, sehr vielfältige Ursachen und Gründe hat. Aber ich bin der Meinung, die Hormone sind ein großes Tortenstück von dem, was da alles zusammenspielt. Und ich weiß aus 20 Jahren Praxis, dass ganz, ganz viele Frauen unheimlich profitiert haben, wenn man ihnen die Kofaktoren, sprich die Mikronährstoffe und die entsprechenden Hormone zur Verfügung gestellt hat, dass sie dann ihr Glück wieder in die eigenen Hände nehmen konnten. So möchte ich es formulieren. Und das wissen wir aus Tausenden von Studien, dass Glück nichts mit materiellem Reichtum zu tun hat. Das, glaube ich, braucht man nicht besprechen. Und ich glaube, weißt du, dass gerade die, die alles haben, die von außen die diese Projektion bekommen, ja, also da wäre ich aber schon glücklich, dass die auch in gewisser Art und Weise noch mehr unter Druck stehen. Und das ist gar nicht so einfach. Und das waren uns eigentlich immer die Liebsten, mit denen zu arbeiten, weil die waren auch so dankbar. Ja, endlich versteht mich mal wer. Weil die haben sich selber so fertig gemacht und gerade die Frauen, die schämen sich, die setzen sich unter Druck. Warum bin ich nicht glücklich? Ich habe doch alles. Es muss mir doch gut gehen. Ja, und dann schaut man die Mikronährstoffe und die Hormone an und sagt ihnen, sie können nichts dafür. Sie können so nicht glücklich sein, dann weinen die mal 2 Stunden vor Freude, ja, dass endlich mal jemand was gefunden hat und dann geht die Reise los. Ja.
Fällt wahrscheinlich eine riesige Last dann auch von den Schultern, wie du sagst, endlich hat es mal einer verstanden, weil wem soll ich erzählen, mir geht's nicht gut oder ne, dann sagt doch jeder Mensch, aber was ist denn, du ist doch alles da, du hast einen Mann, du hast Kinder, du hast einen Job, ist doch alles super, freu dich doch mal und es geht eben nun nicht auf Knopfdruck. Eine tolle Beziehung ist natürlich auch ein, ich sag mal, großer Faktor beim Glücklichsein oder man ist glücklich Single, das kann ja auch sein, also wie auch immer, Hauptsache man ist irgendwie happy. Wie spielen denn Hormone in romantischen Beziehungen und bei der Bindung eine Rolle? Da gibt es ja so ein sogenanntes Kuschelhormon, Katharina.
Mein Lieblingshormon, das Oxytocin. Ich liebe es.
Das ist dein Lieblingshormon, sehr schön.
Ja, ich liebe es. Also ich habe viele Lieblingshormone, da muss man immer aufpassen, weißt du, das ist so wie, man hat 5 beste Freundinnen, du kennst das bestimmt. Ja. Ich mag das nicht unterscheiden. Ich habe auch 3 Töchter.
Oh je, dann
das sind
kritisch.
Alles meine 3 Lieblingstöchter.
Natürlich.
Nee, aber Oxy, wir sagen ja Oxy dazu. Es ist tatsächlich so, da kann man nachhelfen. Berührungen, Berührungen, Berührungen. Das ist das Kuschelhormon. Und jetzt sagen dann wahrscheinlich alle Singles, ja super, ganz toll, wie soll ich das denn jetzt machen? Meine Oxy-Produktion läuft so, wenn ich alleine bin, das ist eine Kuscheldecke, eine Wärmflasche, ein Tee, eine Couch und ein Lieblingsbuch.
Und das funktioniert auch?
Ja, das funktioniert wunderbar. Und dann wird Oxytocin ausgeschüttet. Und im Idealfall berühren wir uns. Ja, und zwar, da gibt's doch so einen schönen Spruch, der baut sich so auf, oder zum Schluss, man braucht 12 Umarmungen, um zu überleben. Ja, und so sehe ich das tatsächlich auch. Und ich glaube, es ist weniger der blanke Sex in der Beziehung, sondern das, was zwischendurch den ganzen Tag über passiert. Und das reicht, wenn man aneinander vorbeigeht, dass man mal die Hände streift, ja, oder zwischendurch sich über den Rücken streicht oder umarmt. Und ich glaube, dass das absolut essentiell ist. Und wir sehen das ja bei den Neugeborenen, wo das Bonding nicht stattfindet, dass das leider relativ negative Konsequenzen für das weiterführende Leben hat. Deswegen umso wichtiger, liebe Erwachsene, kuschelt's mehr miteinander. Und ich glaube, das ist ja auch etwas, wo man einen Beziehungsstatus ganz gut erkennt. Ja, wo stehe ich? Mag ich den anderen gerne berühren? Kann ich ihn riechen? Und darüber kann Verbindung hergestellt werden. Und das wissen wir auch von unseren Liebsten. Die drücken wir doch einfach alle gern, oder?
Absolut. Aber auch der Appell mal an alle, ich finde, man macht es tatsächlich zu selten. Es ist immer wieder in dem Moment, wie bei dir jetzt, wenn man es hört, denkt man, ja, hätte ich heute auch schon 10-mal mehr machen können. Wir haben 2 kleine Kinder. Da ist morgens bei uns ab 5.25 Uhr übrigens wie ein Uhrwerk, ist bei uns schon Alarm. Da ist das Haus hell und alle sind wach. Ich muss gestehen, ich habe meinem Mann heute auch nicht richtig guten Morgen gesagt oder ihn gedrückt oder gesagt, Schatz, wie hast du geschlafen? Ich habe eigentlich nur Lego gebaut, Kinderfrühstück gemacht, Kinder angezogen, Schadensbegrenzung gemacht am frühen Morgen. Ja. Und dann geht der Tag natürlich so weiter. Ja, aber man muss das, ich sage auch mal so ein bisschen, sich in den Kopf wieder rufen, weil sonst ist es beim nächsten Tag genauso. Ja, man verlernt das ja auch so ein bisschen.
Ja, ich finde es immer gut, das kann man relativ gut verankern. Also all diese Dinge, die wir für uns selbst tun sollten. Ich finde immer, es ist wichtig, dass uns das nicht stresst, weil sonst macht es überhaupt keinen Sinn. Das heißt, ich verbinde.
Oh, ich muss den jetzt noch drücken.
Ja, genau, ganz toll. Ich versuche das immer zu kombinieren mit Dingen, die ich sowieso tue. Auch was, wo ich sage, ich sollte Dinge für mich tun und mich um mein Glück kümmern. Weil ich muss Zähne putzen, ich gehe mehrmals am Tag auf Toilette. Das sind Dinge, die mache ich sowieso. Da integriere ich so meine Selbstpflegemaßnahmen oder meine guten Gedanken oder meine Dankbarkeitsübungen. Und jedes Mal, wenn ich meinem Mann über den Weg laufe, wird der einfach gedrückt. Und der liebt es, der macht es auch. Und das ist jetzt nichts, das dauert ja keine 5 Minuten. Also,
der weiß schon, die Katharina geht gleich zur Toilette. Ich stelle mich schon mal in die Schusslinie. Du, aber wenn es so klappt, ist doch super. Das merke ich mir jetzt. Sehr, sehr gut. Katharina, neulich sind die glücklichsten Länder der Welt bekannt gegeben worden. Das gibt's ja immer mal wieder, solche Erhebungen. Auf Platz 1 ist Finnland, Deutschlands auf Platz 22. Was machen wir denn falsch, um Gottes Willen?
Also ich lebe ja in Österreich, komme ja ursprünglich aus Bayern. Und ich glaube, also so wie ich mich halt selber erlebe, ich rede einfach von mir und nicht von Stereotypen. Ich erlebe mich als sehr ehrgeizig, sehr verlässlich. Ich arbeite sehr gerne und bringe gerne meine Leistung und liefere gerne ab und so weiter. Ich habe schon das Gefühl, dass das so ein bisschen was typisch Deutsches ist. Und Österreich tut mir das ja gut, weil die sind ein bisschen chilliger. Ja, das heißt nicht, dass die faul sind. Gar nicht, sondern die gehen es einfach ein bisschen chilliger an und da versuche ich mir ein bisschen was abzuschneiden. Ich glaube, dass die nordischen Länder, und das ist ja nicht nur Finnland, das ist glaube ich auch Schweden und Dänemark und so weiter und so fort, dass die einfach was verstanden haben, dass es eben nicht so sehr um Leistung ganz im Vordergrund geht, also im Fokus, sondern dass es um den Menschen im Fokus geht. Ja, das heißt, es geht um die individuellen Qualitäten, um die Talente, diese zu fördern. Und ich glaube, da müssen wir wieder hin, weil das andere kommt dann ganz automatisch hinterher. Das heißt, weißt du, dieser Fokus auf, ich muss und das müssen wir noch und da, eher hinzu auf dieser Persönlichkeitsebene. Menschen wieder zu betrachten als Individuen in ihren ureigensten Bedürfnissen. Daraus entstehen ja auch die Qualitäten und die Potenziale. Und ich glaube, die wichtigste Überschrift lautet Pause. Weil das stimmt, haben wir aber komplett verlernt. Weil es geht Tuschuhe durch. Ich glaube nicht, dass das etwas am Ergebnis ändert, wenn wir zwischendurch 3-4 Mal am Tag eine 5 Minuten Pause machen. Die Welt geht nicht unter, es passiert gar nichts Schlimmes. Im Gegenteil, ihr müsst jetzt nicht 1 Stunde meditieren und dann noch 1 Stunde Yoga machen und dann müssen wir noch ins Fitnessstudio und dann müssen wir noch socializen und ich weiß nicht. Dieser Stress, der entsteht durch diese Art und Weise zu leben, ist, glaube ich, sehr, sehr ungünstig. Und das drückt unser Cortisol und DHA auf Minimumspiegel dann im Endeffekt. Ja, weil wir erschöpfen uns. Und davon müssen wir weg hin eher zum einfachen Leben. Es reichen Sonnenstrahlen und Blätter, oder? Dann sind wir eigentlich schon fertig. Und wenn dann noch ein Raubvogel oben kreist oder ein Hase über den Weg hoppelt, sind doch alle glücklich.
Absolut. Ich finde, man sieht es auch immer, worüber reden alle? Oh, war das schöne Sonne heute. Ja. Ach, guck mal, da redet ja keiner über so, jetzt Mensch, ich habe die Schuhe oder irgendwie. Ne, es sind so einfache Dinge und man sieht ja am Ende, worüber jeder redet, das hat schon einen Impact auf einen. Wir reden gleich weiter. Vorher möchte ich mit euch aber über euren nächsten Traumurlaub sprechen. Wann fühlt ihr euch im Urlaub so richtig angekommen? Bei mir ist es ganz klar, wenn ich nicht mehr weiß, welcher Wochentag ist, wenn Uhrzeiten egal sind und ich mich einfach treiben lassen kann. Und ich sag's euch, so schnell wie auf unserer Kreuzfahrt mit der MSC Seaside habe ich das selten erlebt. Das Schöne bei MSC Cruises, ihr findet hier genau das, was ihr im Urlaub braucht. Die Kids sind glücklich im Lego Kids Club oder im Wasserpark. Die Adrenalin-Junkies hängen an der Zipline hoch über dem Schiff oder kühlen sich ab in einer der Wasserrutschen, die über das Schiff hinausragen. Und wer sich einfach mal verwöhnen lassen will, so wie ich das gemacht habe, ist im MSC Aurea Spa genau richtig. Balinesische Massagen, eine Kältekammer mit minus 10 Grad, Saunen, Dampfbäder, Whirlpools. Obendrauf kommt dieses internationale Flair, das ihr sofort spüren werdet, wenn ihr an Bord geht. Wir waren auf unserer Reise zum Beispiel in 4 verschiedenen Ländern, Spanien, Tunesien, Italien und Frankreich, und das alles innerhalb von nur einer Woche. Und kulinarisch? Gigantisch, kann ich nur sagen. Von Teppanyaki Grill bis Taco Bar. Die besten Steaks bekommt ihr im legendären Butcher's Cut und die beste Eiscreme mit Meerblick übrigens auf Deck 7. Ihr wollt das auch erleben? Alle Angebote für die MSC Seaside oder das Schwesterschiff MSC Sea View findet ihr in den Podcast-Shownotes. Und wer weiß, vielleicht geht er ja auch schon bald an Bord und verbringt einen traumhaften Urlaub auf hoher See. Und jetzt geht's hier weiter mit meinem Gast. Weil ich gerade Katharina eine ganz andere Frage, meinen Hund hier liegen sehe, die kleine Wilma, das ist ein Frenchie, die liegt tatsächlich immer hier an meinen Füßen. Das ist ja auch etwas, was glücklich macht, finde ich. Also mich beruhigt der Hund ungemein. Gibt es eigentlich solche Phänomene mit Hormonen, die glücklich machen, auch im Tierreich? Weil ich habe tatsächlich bei ihr auch das Gefühl, jetzt zum Beispiel gerade, sie ist nicht kastriert. Das heißt, sie wird auch immer mal wieder läufig, dass sie da schon auch, ich würde es jetzt mal sagen, etwas verstimmt ist. Ja, also sie ist schon anders.
Also alle Säugetiere, also davon kann ich zumindest sprechen, haben eine ähnliche Hormonsituation wie wir Menschen. Das Schwein ist uns übrigens am ähnlichsten. Ui. Ja. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass wir dort die meisten Sprüche dann auch auf Lager haben, ja, zum Thema Schwein. Ja, habe ich mir schon mal überlegt. Nee, es ist tatsächlich so, jetzt für die Behandlung von Schilddrüsenstörungen hat man ja früher mit Schweineschilddrüse gearbeitet, und das ist auch etwas, was jetzt wieder kommt. Aber jetzt zurück zu deinem Hund. Natürlich unterliegt die Schwankungen auch bei den Hormonen, und natürlich liegt sie gern bei deinen Füßen und umgekehrt, weil über das Hormon haben wir gerade vorher gesprochen. Das ist das Oxytocin, ja, das da ausgeschüttet wird durch die Berührung. Und deswegen tun Tiere Menschen auch so unheimlich gut, ja, weil ein Tier zu streicheln, was Besseres kann man nicht machen.
Siehst du, wir waren ja neulich auch in den Bergen und haben eine Alpaka-Wanderung mitgemacht. Die soll ja auch so glücksfördernd sein. Seitdem will mein Sohn, der Ältere, ein Alpaka, was er streicheln kann. Sag mal so, ich habe es mal im Raum stehen lassen. Ja.
Ja, wir wollten doch früher immer einen Pony.
Ja. Katharina, kann man seine Glückshormone eigentlich trainieren, so wie Muskeln?
Ja. Ich denke doch, dass man das kann. Eine meiner liebsten Übungen ist tatsächlich die Bedürfniskultur. Ja, das heißt, ich überlege mir, was brauche ich und was tut mir gut. Und davon mache ich natürlich besonders viel. Wieder stressbefreit. Ja, das heißt, ich renne dem Glück nicht hinterher, sondern ich tue die Dinge ganz entspannt und im Rahmen meiner Möglichkeiten. Das ist das eine. Ich finde auch Dankbarkeit zu praktizieren. Ich weiß, das ist schon so ein alter Hut und so abgelutscht und jeden nervt das. Aber wenn ich abends im Bett liege und am Einschlafen bin, überlege ich mir, was war heute schön, für was bin ich dankbar? Und ich finde, das macht richtig Sinn. Und für mich ist es auch wichtig, weißt du, als ehemalige Leistungssportlerin, mich auch immer wieder zwischendurch zu bewegen und nicht den ganzen Tag vor der Kiste zu sitzen, rauszugehen in die Natur, mich zu verbinden und tatsächlich mich mit Freunden und Gleichgesinnten zu treffen, auszutauschen, einfach mal Blödsinn zu machen, Blödsinn zu reden und viel zu lachen. Und zwar eben nicht künstlich jetzt, so jetzt machen wir diese Lachübung und jene Lachübung, sondern etwas, was spontan aus einem heraus entsteht. Und ich glaube, wenn man das als Training jetzt bezeichnen möchte, wäre das für mich das Training. Aber eigentlich sind es die Sachen, die wir sowieso tun. Ich glaube, es geht darum, dass wir sie bewusster tun. Weil es ist ein Unterschied, ob ich schnell, jetzt kaufe ich noch schnell Blumen und renne da noch hin und mache dies und das und jenes und dann stelle ich die hin und dann schaue ich sie gar nicht an. Als wie wenn ich 5 Minuten ums Haus gehe und da blüht ein Flieder und ich vertiefe mich mit meiner Nase da hinein in diese Blüte und saug das in mich auf und es erfüllt mich. Mhm. Das wäre für mich dieser Trainingseffekt.
Mhm. Was würdest du sagen, ist der größte Mythos rund um Hormone und Glück?
Puh, du stellst Fragen.
Oh, ja, dafür bin ich bekannt.
Also Mythos wäre jetzt vielleicht eher für mich so quasi, man ist dem ausgeliefert. Weißt du? Also so dieses... Man kann nichts tun, man muss das ertragen, da muss man durch. Also, ist vielleicht kein Mythos, aber es ist eher was, was mich furchtbar nervt. Und wenn ich sowas höre, kriege ich immer einen dezenten Hals und denke mir, wir müssen überhaupt nirgends durch und gar nichts aushalten. Dazu sind wir nicht da. Ja. Und den Spruch habe ich schon mal gebracht, aber ich liebe ihn mittlerweile selber so. Der war eher spontan. Aber wir sind hier, um das Leben zu genießen und nicht um zu leiden. Oh. Das ist nicht unsere Aufgabe. Alle Menschen haben Unterstützung und Hilfe verdient. Natürlich nicht nur, wenn es um Hormone geht, aber vor allem da, weil Hormone fast alles steuern. Natürlich, wenn wir keine Unterstützung bekommen, sind wir dem ausgeliefert. Aber das muss aufhören. Also das ist der große Appell, Schluss damit. Ja, Genuss, Lebensfreude, bewusste Hingabe, verbinden wir uns, ja, arbeiten wir zusammen und. Und dann ist das alles locker zu schaffen.
Das hast du sehr schön gesagt. Unterschreiben wir genau so jetzt. Und vielleicht noch, Katharina, abschließend ganz persönlich. Was würdest du sagen, ist dein persönliches Hormon-Happiness-Geheimnis?
Wow. Ich versuche es einfach rüberzubringen. Also mein Geheimnis ist tatsächlich, Kofaktoren aufzufüllen. Das heißt, bitte, bitte, es ist ganz wichtig zu schauen, dass die Mikronährstoffe auf einem guten Level sind. Eins meiner weiteren Geheimnisse ist, dass ich tatsächlich humanidente Hormone auch gezielt punktuell bei mir einsetze, weil es mir da einfach viel, viel besser geht. Und natürlich ist es der Lifestyle. Ja, das heißt, es ist das Ganze drumherum, aber wirklich möglichst einfach diese Dinge umzusetzen und das auch ganz bewusst zu genießen. Und für mich ist es auf jeden Fall ein Naturerlebnis. Und wenn ich ein Wildtier beobachten kann, bin ich eine Woche glücklich. Und da, wo ich wohne, passiert das ständig, ja, dass ich einen Hirsch, einen Reh, einen Hasen, einen Fuchs oder sonst was sehe. Das ist mein Geheimnis. Also raus in den Wald, sage ich mal, und lasst euch bitte helfen. Ja, geht's zur Ärztin oder zum Arzt eures Vertrauens oder zu einem Experten für Hormone und Mikronährstoffe. Da gibt's ja mittlerweile eh schon genug. Und lasst euch gut beraten und unterstützen. Und dann ist das kein Geheimnis mehr, sondern für alle machbar.
Katharina Maria Burkhardt, vielen, vielen Dank für deine Zeit, deine wunderbare Arbeit weltweit unterwegs als Speakerin. Du hast tolle Bücher, unter anderem Tanz mit den Hormonen oder Glück ist Hormonsache. Also wenn ihr wollt, lest euch da gerne mal rein. Kann ich auch wärmstens nur empfehlen. Vielen, vielen Dank. Mach weiter so. Deine Arbeit ist ja sehr wertvoll, gerade für uns Frauen. Ich danke dir und wünsche dir ganz viel Spaß weiterhin auf der Alm, wenn ich das nächste Mal in den Bergen bin. Atme ich einmal tief ein und denk an dich. Danke, Katharina.
Mach das, mach das.
Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knebler.